ist es für mich natürlich ein besonderes Gefühl, hier als deutsche Nummer 1 zu sein. Das Gute ist, dass wir im Team tatsächlich nie eine richtige Leaderrolle hatten, sondern alle wirklich da die gleiche Position haben. Natürlich muss man auch sagen, dass eine Laura Siegemund und eine Tatjana Maria viel Erfahrung mitbringt und da kann man da auch auf jeden Fall sich eine Scheibe davon abschneiden.
Die ATP-Finals sind in vollem Gange. Da meldet sich natürlich jetzt auch CrossCourt, wie versprochen, wieder zurück. Und es wurde natürlich auch angekündigt, dass ich wieder mit dabei bin. Und dieses Versprechen kann ich auf jeden Fall halten. Ich bin wieder da. Ich freue mich sehr, heute wieder hier so durchführen zu dürfen durch diese neue Folge CrossCourt. Und Stefan ist natürlich auch mit dabei. Ohne den geht sowieso gar nichts. Hallo Stefan.
Hallo Dennis, freue mich auch. Hallo an alle.
Ich muss einmal einen kleinen Disclaimer schon vorausschicken. Bei mir im Haus sind Bauarbeiten gerade. Es geht um Glasfaser. Ich habe versucht, mal kurz drüber zu sprechen, ob man da vielleicht eine kleine Pause einlegen kann. Das ist nicht ganz so einfach. Also es kann durchaus mal wirklich richtig laut werden, aber ich versuche mich vor allen Dingen, wenn du dann sprichst, Stefan, so ein bisschen zu muten und dann kriegen wir das, glaube ich, auch so irgendwie hin. Aber falls da was ist, dann wisst ihr wenigstens, woran es liegt. Mal gucken, wie wir durchkommen.
Ja.
Ich habe eine Frage vorweg an dich. Was ist los bei Sport 1, dass ihr plötzlich so viel unterwegs sein dürft und so viele Interviews aufnehmen dürft? Das ist ja super. Ich habe alle die Folgen natürlich alle gehört. Ich habe sie auch geschnitten. Ich sage gleich noch so ein bisschen was zu dieser Folge, was wir vorhaben. Aber das ist ja mega, dass ihr da immer so viele Töne einsammeln könnt.
Ja, also Sophie und ich sind da natürlich auch recht engagiert diesbezüglich und versuchen das auch zu ermöglichen. Das ist manches oder einiges auch in unserer Freizeit, muss man dazu sagen. Deswegen ist das immer so eine Mischung. Aber klar, gerade auch von unserem Podcast-Chef und so. Und auch bei den Finals bekomme ich jetzt 2 Autorentage von der Redaktion. Also da wird mir dann auch diese Zeit gewährt, wofür ich dankbar bin. Und genau, daran liegt das gerade.
Also ich hoffe natürlich auch, dass euch das zu Hause auch gefallen hat. Wie gesagt, ich habe mich ja letztes Mal auch mit einer Sprachnachricht gemeldet, schon auch interessant, vor allen Dingen auch diese Namen, die man nicht so auf dem Zettel hat. Ich kannte auch wirklich nicht jeden Namen, muss ich ehrlicherweise sagen, aber war doch mal ganz interessant. Also, was wir jetzt vorhaben in dieser Folge, ich gebe einen kleinen Überblick. ATP Finals hatte ich eingangs schon gesagt, die laufen momentan, da schauen wir natürlich drauf, fangen wir auch gleich mit an. Dann schauen wir nochmal kurz auf die WTA Finals. Rybakina hat sich ja da den Titel geholt. Dann gibt es eine Schnellfeuerrunde. Ich werde dir heute mal so ein bisschen was hinwerfen und bin gespannt, was du dazu sagst. Dann schauen wir auf den Billie Jean King Cup, die Playoffs, die ja jetzt dann stattfinden. In Ismaning ist ja die deutsche Gruppe. Dann gibt es dazu auch noch eine Stimme von Eva Lüss. Und da gibt es doch auch noch irgendwas von Torben Belz. Sowas habt ihr auch angeteased. Da liegt, glaube ich, auch noch ein kleines Interview bereit, richtig?
Ja, genau. Sophie und ich waren da ja in Hamburg und haben eben mit Chefdamen-Bundestrainer Torben Belz zu den Talenten, zu den deutschen Sorgenkindern, auch ein bisschen Angie Kerber sprechen können. Das hört ihr später. Und genau, mit Eva Lüss konnte ich gestern auch schon sprechen. Da gibt's dann heute auch schon einen Ausschnitt.
Okay, sehr schön. Aber dann lass uns mit der Aktualität beginnen. Das sind die ATP-Finals. Bevor wir auf den aktuellen Stand zu sprechen kommen, erstmal dieses ganz kuriose Foto am Anfang, dass da nur 6 zu sehen gewesen sind. Vielleicht habt ihr das mitbekommen, vielleicht auch nicht. Es gibt ja ein paar Personen, die daran beteiligt gewesen sind. Musetti und Djokovic, die dann noch gegeneinander gespielt haben und so. War ja ein bisschen merkwürdige Situation. Magst du das nochmal kurz erklären?
Ja, es war halt merkwürdig, weil 7 waren qualifiziert, Djokovic ja eigentlich auch, aber es ging um den 8. Platz zwischen Ozer Aliassim und Musetti. Und während Ozer Aliassim dann die Woche nach Paris abgesagt hat, der war ja vorne, hat sich Musetti entschieden, noch Athen zu spielen und er musste den Titel holen, um Ozer Aliassim zu verdrängen. All das hat aber nur eine Rolle gespielt, wenn Djokovic bei den Finals wirklich antritt, was keiner so recht wusste. Ich war mir recht sicher, dass er nicht spielt, aber er hat es halt noch nicht verraten können, wollen oder auch vielleicht dürfen von den Regeln her. Deswegen ist es zu dieser Situation gekommen. Und das war schon ganz lustig. Also für die ATP-Finals war es ehrlicherweise eher schlecht, was da passiert ist. Also nicht nur wegen dem Foto, aber auch durch den späten Rauszug von Djokovic bedingt, finde ich, sind die Gruppen jetzt meiner Meinung nach nicht ganz ausgewogen, weil Musetti ja jetzt an den Platz von Djokovic einfach hochgerückt ist. Auch wenn Musetti echt sein Herz auf den Platz lässt, das hat man gegen Demenor gesehen. Er ist körperlich trotzdem ziemlich am Limit nach der Woche. Aber da kommen wir ja noch später dazu. Wahrscheinlich, wie gesagt, am Ende schlägt er jetzt Alcaraz noch und dann bereue ich meine Worte. Aber für mich sah er gestern schon sehr auf dem Zahnfleisch aus nach der Woche. Genau. Und es war halt, dass er jetzt extra die Woche vor den ATP-Finals noch gespielt hat und dann nach Athen gereist hat. ist, um da noch Ogier-Aliassime zu überholen. Und dann das erste Match gegen Stan Wawrinka ging auch schon über mehrere Stunden im dritten Satz. Ja. Dann gegen Korda wieder und dann ausgerechnet Djokovic im Finale trifft, wegen dessen Schweigegelübde er ja überhaupt da teilnimmt in Athen. Das ist wirklich Peak Cinema gewesen. Also das war schon verrückt. Hättest du nicht besser schreiben können. Und dann halt sich noch 3 Stunden mit Djokovic zu battlen und dann ja, neben natürlich dessen Klasse, aber auch wieder an den eigenen Nerven ein bisschen scheitern, weil Djokovic hat im dritten Satz körperlich schon ein wenig nachgelassen und dir Möglichkeiten gegeben. Die hätten den Alcaraz oder Sinner 100%ig genutzt. Aber wer sich wundert, warum Musetti seit über 3 Jahren kein Turnier mehr gewonnen hat, der kann sich das mal anschauen, weil bei 3-3 hat er 40-0 und was er danach dann macht, wirklich wilde Fehler, Doppelfehler. Der hat einfach dann nicht die Nerven, die ein Djokovic hat. Also vielleicht, ich traue Djokovic auch zu, ihn mit 50 noch zu schlagen, wenn er das nicht in den Griff kriegt. Ja, und dann als Musetti dann zu denken am Ende, ich habe jetzt alles verspielt, die ganze Woche jetzt, alles war umsonst, ich bin weg. Und dann sagt dir Djokovic direkt am Netz, ja, du, war ganz nett alles, aber ich spiele bei den Finals nicht. Deswegen schön, dass du dir das jetzt angetan hast, eine Woche lang, aber du darfst trotzdem nach Turin. Das war schon ein bisschen verrückt, also so ein bisschen Peak Novak, so FDM Kids. Das war schon so ein bisschen, Musetti nach Athen gelockt, was ja das Turnier seiner Familie ist. Sein Bruder ist ja da auch der Leiter. Deswegen, das war schon ein bisschen, hat er sich gut als Hauptfigur darstellen können. Klar, ist auch sein gutes Recht. Am Ende hat er mehr Punkte gehabt und ich glaube auch, bin mir nicht sicher, wenn er, da die ATP Finals ja so ein Pflichtturnier an sich sind, kannst du, glaube ich, auch nicht einfach rausziehen, wenn du bei einem anderen Turnier noch spielst. Aber das war natürlich am Ende schon ein bisschen bizarr und wie gesagt, die Hauptschuld trägt auf jeden Fall daran, die ATP, brauchen wir gar nicht diskutieren. Aber das wird ja jetzt zum Glück geändert für nächste Saison, da wird es dann nach Paris zugesperrt sozusagen für das Race zu den Finals und dann gibt es so ein Szenario nicht mehr.
Aber dann lass uns doch noch mal kurz drauf schauen aus der Sicht von Novak Djokovic. Ich meine, du hast es jetzt auch gesagt mit dem Bruder, Heimturnier 250er in Athen ist ja jetzt dann auch, glaube ich, seine neue Heimat. Da hat es doch auch einen Umzug gegeben, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ist es aus deiner Sicht in irgendeiner Art und Weise dann doch irgendwie verständlich? Ich meine, klar, der hat diese mächtige Position und kann das da plötzlich dann irgendwie alles regeln und das wird ihm bestimmt auch gefallen haben. Aber verstehst du, dass er dann da doch noch rauszieht bei den Finals?
Ja, also klar, wie gesagt, ich habe es ja auch gesagt, also die Hauptschuld an dem ganzen Theater ist natürlich, dass das die Regeln überhaupt so zulassen. Deswegen kann ich das schon nachvollziehen von an sich. Und dass er halt die Finals jetzt nicht mehr unbedingt gewinnen muss, weil er schon oft genug hat, auch. Ich fand es auch, um das nicht zu kurz kommen zu lassen, wahnsinnig beeindruckend, was er da mit 38 Jahren immer noch aus sich rausholt. Also das muss man ja auch sagen. Im Finale war es dann weniger der Körper, sondern eher sein Kopf, der es gewonnen hat, weil er da halt mental ein Monster ist. Musetti, in großen Duellen eher weniger. Aber trotzdem kann man das nicht hoch genug einschätzen. Auch wenn das Turnier natürlich jetzt nicht überragend besetzt ist, ist klar. Aber ist jetzt auch sein zweites 250er Turniersieg in dem Jahr. Wir haben ja mal diskutiert, ob er die jetzt irgendwie noch zusammen glaubt, um an Roger Federer oder vielleicht sogar an Jimmy Connors vorbeizuziehen. Du hast ja geglaubt, dass er es nicht macht. Ich war mir nicht ganz so sicher und ich bin es mir jetzt immer noch nicht. Also mal schauen. Ich hoffe nicht. Ich fände es gut, wenn er es anders versucht. Mal schauen, weil ich denke schon,
Federer hat 103, ne?
Genau. Er ist jetzt bei 101. 101 Dalmatiner hat er ja auch nett gepostet. Mal schauen. Aber ich glaube, dass es auch die richtige Entscheidung ist. Ich glaube auch, dass er smart genug ist, um einzuschätzen, okay, das Niveau war gut, aber das Niveau reicht nicht für Sinner oder Alcaraz. Also Indoor gegen Sinner auf gar keinen Fall. Dazu war er jetzt körperlich nicht mehr in der Form nach dem Jahr, trotz seiner Pausen. Da hilft es ihm, glaube ich, jetzt mehr, wenn er eine längere Offseason macht und dann nochmal neu auflädt und sich nochmal überlegt, hey, wie kann ich die vielleicht doch schlagen oder brauche ich einfach Schützenhilfe, irgendjemand anders nimmt die raus und dann muss ich da sein, weil für den Rest reicht es ja immer noch. Aber ich glaube, dass es jetzt nicht für Sinner oder Alcaraz bei den Finals gereicht hätte, vor allem nicht gegen Sinner. Und deswegen kann ich die Entscheidung nachvollziehen, weil wozu soll er da jetzt mitspielen, wenn er es wahrscheinlich eh nicht gewinnen kann?
Ja, okay, dann lass uns zu denen kommen, die jetzt wirklich dabei sind, weil Djokovic ist es ja nun mal nicht. Wir starten mal mit der Gruppe von Alexander Zverev. Der ist ja heute wieder dran, trifft heute Abend, wir nehmen am Mittwoch auf Jannik Sinner. Das wird natürlich total interessant. Der hat ja in der letzten Woche noch wieder ganz gut die Kurve gekriegt, hat das Finale in Wien erreicht, haben wir mitbekommen, das Halbfinale in Paris. Der hatte hier dann auch einen guten Auftakt bei den Finals gegen Ben Shelton. Kann natürlich gut gegen Linkshänder spielen, das wissen wir. Aber wie ist dein Eindruck jetzt gerade so von Alexander Zverev?
An sich gut, wobei ich schon sagen muss, sofern er die ATP-Finals nicht gewinnt, ich bleibe bei meinem Standpunkt, dass ich ihm auch eine frühere, längere Pause durchaus zuträglich gefunden hätte, auch wenn er es fürs Ranking jetzt natürlich nochmal ordentlich Punkte gesammelt hat. Die Frage ist eben, was ist sein Ziel, im Ranking konstant unter den Top 5 zu bleiben oder doch was zu riskieren, was Neues zu wagen, um doch mal den Grand Slam zu gewinnen. Beide Optionen völlig legitim. Ich sehe eben gerade aktuell nicht, wie das Spielen bis Ende November ihm eine Offseason bescheren kann, wo er viel verändern kann und die aktuell doch große Lücke zu Sinner und Alcaraz wieder etwas schließen kann. Auch wenn es natürlich toll ist, dass er jetzt beim Davis Cup für Deutschland spielt, also das finde ich super. Und durch die Absage von Sinner für Italien muss man ja auch sagen, ist selbst der Titel nicht unrealistisch, weil das öffnet für alle Nationen ein bisschen was. Es gibt keine Nation mehr, die klar favorisiert ist. Aber auch irgendwie ein Zeichen, dass er diesen Davis Cup jetzt, finde ich, Prio einräumt, was er früher nicht tat. Vielleicht sagt er gerade, ist wahrscheinlicher als ein Grand Slam-Sieg. Möglich, gucken, weiß man nicht. Trotzdem, die letzten Wochen waren ein Schritt in die richtige Richtung. Wien-Finale war er nahe dran, Sinner zu schlagen. Der war fairerweise gerade im dritten Satz körperlich auch angeschlagen. In Paris war dann Zverev angeschlagen, da wurde es dann ganz deutlich. Dennoch glaube ich nicht, dass Zverev über Best of Three jetzt Sinner und Alcaraz gar nicht mehr schlagen kann. Das traue ich ihm schon zu, gerade mit seinem starken Aufschlag, wenn die Bedingungen passen. Ich habe halt nur größere Zweifel, dass ihm das im Grand Slam-Finals über 5 Sätze gelingen kann. Für Zverev ist es vielleicht sogar smarter, gegen Sinner zu verlieren, weil wenn man sich die andere Gruppe anschaut, wie die sich entwickelt, wird Fritz ja Zweiter hinter Alcaraz. Insofern wäre es dann wohl besser, nicht auf Fritz zu treffen, wenn man sich die Bilanz zuletzt anschaut. Also ist besser, nicht Erster zu werden vielleicht. Und Zverevs Auftakt gegen Shelton war gut. Erster Satz war sehr gut. Aber gegen Linkshänder wissen wir, da liebt er es zu spielen. Die spielen ihn mit der Cross-Vorhand gerne auf die starke Rückhand, weil sie es halt so gewohnt sind. Wie schon ein paar Mal erwähnt, dank seines Bruders ist er ja Linkshänder sehr gewöhnt seit frühester Kindheit. Deswegen ist das für ihn keine wirkliche Umstellung wie für andere. Im zweiten fand ich ihn eigentlich auch einen Tick stärker als Shelton bis zum Tiebreak. Dann hat der aber schon einen Tick übernommen, war mutiger, hatte auch 6-3 und dann hat das aber wieder Shelton also wieder weggechoked. Also Zverev hat von 2 guten Returns von ihm gesprochen. Ich habe einen guten, sehr guten Return von ihm gesehen. Den zweiten hat er irgendwie gerade so ins Feld gelöffelt und da macht Shelton einfach völlig übermotivierten leichten Fehler. Und von den 5 Punkten bei 6-3, die Zverev gemacht hat, muss man sagen, dass 3 leichte Fehler von Shelton waren. Also der hat schon ein bisschen mitgeholfen, aber Zverev halt kämpft immer und bleibt dran. Das muss man ihm definitiv zurechnen. Wie gesagt, ob das, wie er dann spielt beim Matchball, für Sinner und Alcaraz reicht, das fand ich schon wieder passiv, ist was anderes. Aber für den Rest reicht es eben momentan und ja, ist ja auch was.
Ja, aber heute Abend spielt er nicht gegen den Rest. Heute Abend spielt er gegen Jannik Sinner. Bin gespannt, was du zu dem sagst. Wir haben natürlich oft immer so diese Frage, oder wir sagen ja oft, ja, es ist halt Jannik Sinner. Also ob der in der eigenen Liga unterwegs ist. Ich gebe kurz nochmal den aktuellen Zwischenstand in der Gruppe. Wie gesagt, wir haben jetzt Mittwochmittag. Sinner ist momentan ganz oben, Zverev auf 2, Ben Shelton auf 3, Ogier Aliassime auf 4 und jetzt zur Mittagszeit spielen dann also Shelton und Ogier Aliassime gegeneinander. Vielleicht sogar gleich noch, während wir noch aufnehmen und heute Abend dann Sinner gegen Zverev. Sag mal was zu Jannik Sinner momentan.
Ja, also ich sehe wenig, was ihn stoppen kann momentan. Indoor, sein eigener Körper höchstens oder Alcaraz im außerirdischen Modus, wo ich mir aber noch nicht ganz sicher bin, ob er diesen Indoor wirklich lange genug in einem Match abrufen kann. Aber das sind wirklich die einzigen beiden Dinge, die ich theoretisch gerade sehe, die Sinner vom Titel hier abhalten können. Was er in Paris abgezogen hat, war eigene Liga, eindeutig. Selbst Hallenexperte Ogier Aliassime, ich meine, der hat sich im Finale noch recht gut aus der Affäre gezogen und einmal immerhin den Tiebreak geschafft. Der Rest hatte ja gar keine Chance gegen ihn. Und ich habe halt schon das Gefühl, gerade eben in der Halle, das Best-Case-Szenario gegen ihn ist eben dieser Tiebreak, aber den verlierst du halt dann trotzdem. Er hat jetzt dort 27 Matches in Folge gewonnen, Indoor. Also die letzte Niederlage war bei den ATP Finals 2023, das ist eine Weile her. Danach hat er ja Djokovic im Davis Cup nach Abwehr von Matchbällen geschlagen und seitdem ist er zu dem Monster geworden, was wir heute kennen. Auftakt gegen Oshie Aliassime, erster Satz auch noch, ja, ein bisschen Schwierigkeiten beim Return. Oshie Aliassime hat das gut gemacht, gut serviert, aber klar, nachdem er dann den ersten sich geholt hat, wurde es dann auch eine Einbahnstraße. Er hat da schon, finde ich, was, ja, Djokovic-eskes. Du kannst bei ihm wirklich auch die Uhr danach stellen, auch wenn er mal nicht so direkt ins Spiel kommt. Irgendwann, früher oder später, schlägt er zu. Er hat noch mehr Power, als Djokovic damals hatte, was ihn halt so gefährlich macht. Und dann braucht es halt wirklich so eine Mischung fast schon. Magie von Federer und die Power von Nadal in Alcaraz, das zu kombiniert, braucht es dann, um wirklich diese Maschine Sinner dann aus der Bahn zu werfen. Ansonsten viel mehr Neues. Also klar, jetzt geht es noch um die Nummer 1 für ihn am Jahresende. Da ist er aber von Alcaraz abhängig. Wenn der jetzt Musetti schlägt, hat sich das erledigt. Dann wird Alcaraz die Nummer 1 am Jahresende sein. Dafür kann Sinner aber noch was schaffen, was noch keinem Spieler gelungen ist seit Erfassen der Daten 1991. Und das ist jetzt quasi, er ist aktuell auf Platz 1 bei den Prozentwerten an gewonnenen Aufschlagspielen und auf Platz 1 bei den Returnspielen gewonnener. Da knapp vor Alcaraz. Ich habe mir das mal angeschaut, warum die Big Three da immer gescheitert ist. Und es war tatsächlich nicht mal wegen, weil sie untereinander, sondern es war meistens wegen den Aufschlagwerten oder eigentlich immer. Da war Federer zum Beispiel 10-mal auf Rang 2 oder 3, Nadal auch 2-mal und Djokovic dann jetzt auch spät 2-mal. Aber die waren nie auf 1 bei den gewonnenen Aufschlagspielen. Das waren halt meistens Roddick, Isner, Raonic, Karlovic, solche Spezialisten halt. Und beim Return war Nadal 9-mal die Nummer 1, Djokovic jetzt als bester Returnspieler überraschend nur 3-mal, war oft eben hinter Nadal auf 2, aber es hat eben nicht gereicht wegen dem Aufschlag und deswegen kann Sinner da jetzt wirklich mal was schaffen, was noch keinem vor ihm gelungen ist und da gucken wir mal, ob ihm das gelingt.
Mega interessant, fand ich wirklich spannend, das gerade mal so zu hören. Aber dann lass uns noch einen Blick werfen auch auf die andere Gruppe, also die von Zverev, das ist die Björn Borg-Gruppe und die andere ist die Jimmy Connors-Gruppe. Du hast natürlich jetzt gerade immer schon so ein bisschen was auch zu Carlos Alcaraz gesagt, aber vielleicht gehen wir noch mal ein bisschen genauer auf ihn ein mit seinen blonden Haaren. Der hat, da habe ich sogar was von gesehen, den ersten Durchgang ja verloren gegen Taylor Fritz im Tiebreak, hat da so 3 Rückhandfehler nacheinander gemacht, wo man sich auch so gedacht hat, ja, aber gut, das passiert bei ihm, das wissen wir ja auch. Also der führt in dieser Gruppe gerade, Taylor Fritz ist gerade aktuell auf 2, Musetti auf 3 und Alex de Minaur auf 4. Sieht dann aber trotzdem irgendwie alles danach aus, dass Alcaraz diese Gruppe dann doch gewinnen wird. Was hast du zu ihm im Kopf gerade?
Ja, also ich finde sein Level gut, aber noch nicht sehr gut. Also immer für seine Maßstäbe jetzt, ja. Weil er hat ja beide Matches gewonnen. Wie gesagt, kann die Nummer 1 jetzt perfekt machen mit einem Sieg gegen Musetti. Aber wir haben halt gesehen, was er bei den US Open so konstant spielte, dass er das auch inzwischen kann. Und auf dem Level sehe ich ihn noch nicht ganz. Wobei wir natürlich immer Indoor bei ihm ein bisschen berücksichtigen müssen. Da ist er noch nicht ganz so weit wie draußen. Aber das Level ist sehr, sehr gut. Erstes Match gegen de Minaur war anfangs sehr, sehr stark. Dann hatte er aber wieder seine Phasen drin, wo er zu verspielt war. Fehler produzierte viele. Also er hatte ja schon 3 Breakbälle zum 5-1 und gut 30 Minuten später war er dann im Tiebreak mit 3-5 hinten und hatte auch ein wenig Glück, dass de Minaur das halt gegen die Top-Jungs einfach nicht zu Ende kriegt. Klar spielt er da auch teils überragende Punkte immer wieder in diesen Phasen, aber das war halt so ein bisschen diese Alcaraz-Achterbahnfahrt, die wir kennen. Im zweiten Satz war es dann richtig stark, hat das konsequent runtergespielt und gegen Fritz, genau, waren mehr Schwankungen. Er hat ja auch selbst gesagt, er hatte den Ball nicht wirklich im Schläger gefühlt, das hat man gesehen. Break 4 im ersten, dann wieder direkt weggegeben. Tiebreak hast du angesprochen, ja, einige leichte Fehler, gerade mit eben der Rückhand auch. Und am Ende war es dann, der Aufschlag hat dann den Unterschied gemacht. Also er hat knapp 60% Erster gebracht, Fritz waren es fast 80%. Und bei ähnlich gewonnener Quote ist es dann halt der Unterschied am Ende. Und deswegen, ja, im zweiten war es dann auch, fand ich Fritz fast sogar einen Tick näher dran. auch am Break und am Satzgewinn. Da hat Alcaraz wirklich sich gerade so am Leben gehalten und mit viel Kampf, einer Prise Magie und eben auch Fritz Chancenverwertung rausgezogen. Gab auch geile, eigentlich eine lustige Szene beim 2-2, als er nach 15 Minuten sein Aufschlagspiel hielt und dann wirklich die Arme mehrmals über Sekunden in die Luft streckte, beide, als hätte er irgendwie das Turnier gewonnen. Da habe ich schon gedacht, vielleicht macht ihn das jetzt locker, aber hat dann noch ein bisschen gedauert, aber als er den zweiten dann doch noch gezogen hat, dann hat er im dritten dann sich auch aufgrund der überlegenen Physis sich durchgesetzt. Positiv muss ich aber auch sagen, dass er diese Art Matches jetzt, wo er diese Phasen eben drin hat und diese Schwankungen, in dem Jahr einfach sehr häufig trotzdem gewinnt. Das war in den vergangenen Jahren noch nicht immer der Fall. Da war ja jetzt dieses Jahr wirklich die Niederlage gegen Cam Norrie in Paris die große Ausnahme. Und bei ihm macht man sich eigentlich keine Sorge, dass er sich diese extra Meile körperlich leisten kann und dass er dann im nächsten Match nicht mehr kann. Da wäre ich jetzt bei ihm wenig beunruhigt. Und eine Sache noch, Sieg gegen Fritz war ja sein 50. Sieg gegen einen Top-10-Spieler schon. Da hat er nur 73 Matches dafür gebraucht. Nur Jimmy Connors mit 69 und Boris Becker mit 71 waren schneller. Und er war jetzt, lustiger Zufall, exakt genauso schnell wie sein spanischer Vorgänger Rafael Nadal.
Und er ist auch noch in der Jimmy Connors Group. Das passt doch alles wunderbar zusammen.
Ja.
Schön. Ein Wort noch zu Taylor Fritz. Der hat ja wirklich dieses gute Match gespielt gegen Alcaraz. Wie erwähnt, verliert es dann noch in 3 Sätzen. Ich weiß gar nicht, ob ich dir diese Frage wirklich stellen soll. Glaubst du, also gibst du ihm irgendwie eine Titelchance oder bleibst du so, wie es auch oft schon bei dir war, naja, für den ganz großen Wurf am Ende reicht es wahrscheinlich, also wieder nicht, vor allen Dingen, wenn man natürlich weiß, dass beide dabei sind, dass Sinner und Alcaraz dabei sind, oder?
Ja, also ich gebe ihm größere Chancen wie bei den Grand Slams. Weil an sich sind die ATP-Finals ja schon auch zuletzt ein bisschen bekannt dafür gewesen, dass auch mal andere gewinnen können. Also schaut man sich die Sieger zwischen 2017 und 2021 an, hast du Dimitrov, Zverev, Tsitsipas, Medvedev, Zverev. Sehr, sehr gute Spieler, aber natürlich nicht die Grand Slam-Dominatoren. Also insofern, klar, zuletzt waren es dann wieder zweimal Djokovic und vergangenes Jahr Sinner. Und ein bisschen fühlt sich's Indoor für mich schon so an, als wären wir in der Sinner-Ära angekommen. Und wie gesagt, ich zweifle da, dass jetzt Fritz da groß was ändern kann. Hat das Match gegen Alcaraz auch gezeigt. Er kriegt es im Lever Cup, kriegt das zu Ende gespielt. Für mich sollte das zwar nicht ins Head-to-Head zählen, aber okay, ist halt so. Aber hier schafft das halt nicht. Und wie soll ihm das in einem großen Finale gelingen? Also er hat das wirklich gut gemacht. Ich will das jetzt nicht negativ klingen lassen, weil er hat stark gespielt, aggressiv gespielt, hat den zweiten Aufschlag von Alcaraz sehr gut retourniert, hat wirklich ganz viel richtig gemacht. Aber er hätte das Match halt in 2 Sätzen gewinnen müssen. Zweiten Satz bei 2-2 hatte er wirklich Chancen, hat auch selbst drüber gesprochen, einmal, wo er einen Ball springen lässt. Den kann er einfach wegspielen, direkt. Bei 4-4 nochmal eine super Chance auf den Breakball, wo er dann am Netz nicht guckt und genau auf Alcaraz spielt, der dann auch so einen verrückten Notschlag auspackt. Und dann kippt es ihm halt wieder mal weg am Ende. Und das ist so ein bisschen seine Geschichte. Darum ist seine Bilanz gegen Djokovic auch 0-11, obwohl Djokovic 2-3 Mal wirklich körperlich deutlich angeschlagen war. Aber er ist halt mental nicht auf dem Level von dem Djokovic, aber auch nicht von Sinner oder Alcaraz. Und ja, klar, dazu muss man jetzt noch sagen, dass er mit einer Zehenentzündung im Knie kämpft, weshalb er im dritten Satz auch körperlich ein bisschen nachließ. Aber das war jetzt nicht der Grund, warum er es im zweiten aus der Hand gegeben hat. Und ja, trotzdem muss man jetzt beobachten, ob das irgendwie Spuren hinterlassen hat bei ihm auch körperlich. Aber habe jetzt genug erzählt. Bevor ich meine Tipps abgebe, sag du doch mal, wen du im Halbfinale siehst oder wer dann am Ende auch gewinnt für dich.
Ich habe die Gruppen ja hier gerade vor mir. Ich glaube, Alcaraz gewinnt die erste Gruppe, trifft auf Zverev, weil der dann doch Zweiter wird in der anderen Gruppe und könnte mir irgendwie vorstellen, weil ich habe auch nochmal nachgeschaut, letztes Jahr hat Zverev ja auch gegen Alcaraz bei den Finals gewonnen. Deswegen glaube ich, ja, das traue ich ihm. Da gab es ja diesen witzigen Moment in der Pressekonferenz, ne, wo er, wenn er sich für einen entscheidet und Ben Shelton macht diese ganz lange Antwort und erklärt und Zverev sagt einfach, ja, ich würde lieber mit Alcaraz gehen. Das war eigentlich ganz, ganz witzig. Also wer weiß, ich sag mal Alcaraz gegen Zverev und aus irgendwelchen Gründen, wahrscheinlich kommt es am Ende eh wieder so nicht, aber ich sag mal, Zverev kann das schaffen und das andere wird dann Sinner gegen Fritz werden. Da geht Sinner durch und dann haben wir Zverev gegen Sinner im Finale und Jannik Sinner gewinnt. Das, was ihr gerade gehört habt, wird nicht passieren.
Jetzt ja, so. Mal schauen. Also genau, in der Jimmy Connors Gruppe gehe ich auch mit Alcaraz und Fritz. Ist ja schon spannend eigentlich die Gruppe, weil alle vier haben da noch Chancen nach, vor dem letzten Match. Ja, aber ich finde da Fritz sogar nervenstärker als Musetti und De Minaur. De Minaur war ja nach der Niederlage gegen Musetti wirklich brutal hart zu sich. Also wenn ich ernsthaft den nächsten Schritt meiner Karriere nehmen will, kann ich solche Matches nicht verlieren. Das geht nicht. Es fühlt sich an, ich habe in dem Jahr viele dieser Matches verloren und das kommt zu einem Punkt, wo es mich mental umbringt. Wer das Match gestern sah, wird ihm kaum widersprechen können. Hat er wirklich nicht verlieren dürfen, eigentlich im dritten Satz. Aber ich hoffe trotzdem, er steckt es weg, weil ich finde schon, dass er jemand ist, der sehr viel aus seinen Möglichkeiten noch rausholt. Also wie der seinen Ausschlag zum Beispiel verbessert hat inzwischen, beeindruckend. Trotzdem tippe ich ihn aber nicht ins Halbfinale, sondern macht das auch wie du, gehe da mit Alcaraz und Fritz. In der Björn Borg-Gruppe Sinner und ja, jetzt müsste ich wissen, wie Auger Alesim gegen Shelton spielt, weil ich habe halt Auger Alesim in der Halle gefällt mir schon auch ganz gut und ich habe, aber der hat sich halt im ersten Match ein bisschen irgendwie im Kniebereich, unterm Knie ein bisschen wehgetan. Das traue ich mich jetzt fast nicht, weil ich finde schon Zverev oder Auger Alesim, wenn das Endspiel wird, ja, da hat sich Zverev zuletzt schon schwer getan. Also ich wäre da wirklich 50-50, aber da ich jetzt körperlich, gut, bei Zverev weiß man körperlich die Monate gerade auch nicht, ehrlicherweise. Aber gut, dann sage ich jetzt trotzdem, Sinner und Zverev gehen durch. Und ja, im Endeffekt tippe ich dann Alcaraz ins Finale und gegen Sinner. Aber ja, Siegertipp ist dann auch Sinner, weil wie gesagt, das brauche ich dann schon Alcaraz im überirdischen Mode. Aber das hat er drin, das kann er. Aber in der Halle würde ich dann doch Sinner als Favoriten sehen.
Okay, sehr gut. Dann haben wir zumindest einen kleinen Unterschied und sind uns ansonsten relativ ähnlich. Aber das ist jetzt ja auch nicht aus der Luft gegriffen. Ich glaube schon, dass auch ihr zu Hause wahrscheinlich grundsätzlich ähnliche Gedanken habt. Wir sprechen gleich noch über die WTA-Finals, müssen aber noch eine Sache erwähnen. Und zwar die Titelverteidiger Kevin Kravitz und Tim Pütz, die sind ja schon raus. Das ist natürlich echt irgendwie ziemlich bitter gelaufen. Die haben verloren sowohl gegen Granollers Sebastos als auch gegen Cash und Glasspool. Also das lief da bei denen in diesen Jahren nicht so richtig gut. Ich weiß nicht, ob du dazu noch einen Take hast. Ansonsten machen wir weiter mit den WTA-Finals.
Ich habe das Match gestern leider nicht sehen können oder nur das Ende wegen dem Interview mit Eva Löst, deswegen nicht viel. Es lief nicht so wirklich gut, das hat man gesehen. Im ersten Satz war es halt sehr eng, aber im zweiten ist es dann schon ein bisschen weggebrochen. Aber ich kann leider auch nicht viel mehr sagen, weil ich wegen dem Interview mit Eva Löst jetzt das nicht viel gesehen habe.
Okay, dann machen wir den Switch rüber zu den Damen. Vielleicht erstmal ein bisschen allgemeiner gesprochen. Man kann ja schon sagen, und das ist ja auch keine Neuigkeit, haben wir schon öfter durchklingen lassen hier, da ja da vorne nicht so Alcaraz und Sinner als zwei davor weglaufen, die völlig uneinholbar sind. Es ist ein bisschen offener insgesamt, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also du hast, finde ich, fast klare Cluster, aber so Kategorien, in denen du aufteilen kannst. Also je nachdem, wie sehr du da ins Detail gehen willst, kannst du auch die Top 3 nochmal trennen. Das sind die, die jedes Jahr Grand Slams gewinnen. Also gut, bei Goff fragt man sich manchmal, wie sie es schafft, aber sie schafft es. Aber an sich, ich würde es jetzt eher mal in die Top 5 machen, und zwar Sabalenka, Świątek, Goff, Anisimova und Rybakina. Das sind die fünf, wo ich sagen würde, da würde es mich bei keiner wundern, wenn die 2026 einen Grand Slam gewinnt. Mhm. Klar, Anisimova hat es noch nicht geschafft, war jetzt zweimal in Grand Slam Endspielen und Rybakina hat ein schwaches Grand Slam Jahr hinter sich. Aber die fünf haben für mich das Level, wo ich nicht das Gefühl habe, okay, da müsste jetzt irgendwie viel zusammenkommen, dass die einen Grand Slam nächstes Jahr gewinnen. Dann hast du die Kategorie 6 bis 9. Pegula, Kies, Paulini, Andreeva, muss man jede ein bisschen individuell betrachten. Also Kies hat jederzeit die Möglichkeiten, aus eigener Kraft und ohne jede Mithilfe einen Grand Slam zu gewinnen. Das haben wir bei den Australian Open, glaube ich, gut gesehen. Aber da bin ich erst gespannt, wie die sich von diesem Jahr erholt, wo sie sich jetzt endlich den großen Traum erfüllt hat. Andreeva hat auch die Möglichkeiten, aber die ist halt 18 und da weiß ich noch nicht, ob die schon reif genug ist. Also gerade in den letzten Monaten ging der jetzt ziemlich die Energie aus und das hat sich auch mental bemerkbar gemacht. Sie war schnell unzufrieden, hat wirklich ihren Kopf richtig verloren in Matches. Daran muss sie noch arbeiten. Paulini macht das wirklich super beeindruckend, finde ich. Wie sie sich da auch konstant oben hält, dass es für einen Grand Slam-Sieg reicht, habe ich eben Zweifel. Bei Pegula komme ich langsam ins Wanken, also wird auch gern unterschätzt, ist für mich am nächsten an den Top 5 dran. Die hat halt keinen Wow-Schlag, aber die spielt so beständig auf einem Level, wo ich jetzt gar nicht ausschließen möchte, dass da einmal die Tür aufgeht und die dann doch einen Grand Slam abstaubt. Also siehe Wozniacki zum Beispiel, wo ich jetzt spielerisch auch...
Ja, ich unterschätze sie ja immer, muss ich schon sagen.
Ja, ich habe das auch lange, ehrlicherweise, aber mich beeindruckt die immer mehr, weil wie gesagt, bei Wozniacki hatte ich auch spielerische Limits gesehen und da ist es dann auch einmal für einen Grand Slam aufgegangen und das würde ich bei ihr auch nicht ausschließen wollen mehr. Aber du hast halt wirklich diese Top 9 und dann siehst du im Ranking auch so einen richtigen Drop-Off, wo dann wirklich ein großer Abstand ist. Dann hast du noch Alexandrova, Frau Unberechenbar und Belinda Bencic, die wirklich eine starke Comeback-Saison spielt nach der Schwangerschaft und dann kommt der Rest. Aber das finde ich schon gerade spannend bei den Damen so. Da hast du wirklich diese, ja, auf jeden Fall mindestens mal 5, die für einen Grand Slam in Frage kommen und dann noch diese erweiterten 4 Spielerinnen und bei den Herren hast du schon gefühlt gerade 2 und dann, ja, kommt der Rest.
Am Ende bei den Finals setzt sich Rybakina durch mit 6:3 und 7:6 gegen Sabalenka, hat sich darüber wieder so mittelmäßig gefreut. Das kennen wir ja schon aus Wimbledon, wenn ich mich da noch erinnere. Das ist einfach nicht so richtig ihre Art. Ja. Kam das für dich überraschend? Ich meine, Sabalenka war an 1 gesetzt, Rybakina an 6, wenn man das mal mit den Zahlen, die dahinter immer in den Klammern stehen, dann nochmal belegen möchte. Also Sabalenka selbst hat es ja gar nicht so richtig überrascht. Wie siehst du es und was gab den Ausschlag? Bestimmt natürlich auch die gute Leistung beim Aufschlag bei Rybakina, weil das hat ganz gut funktioniert.
Ja, definitiv. Aber Rybakina hat sich ja erst spät überhaupt qualifiziert. Deswegen, das muss man jetzt nicht erwartet haben unbedingt, dass das so gut funktioniert. Sabalenka, also wer Sabalenka im Finale überrascht hat, der hat die Saison, glaube ich, wenig verfolgt. Wie gesagt, Rybakina hat aber jetzt in den letzten Wochen schon ansteigende Form gezeigt, hat ja auch das Turnier in Ningbo gewonnen und ist, glaube ich, eine, der auch diese Indoor-Bedingungen schon entgegenkommen, wie sie bei den Finals herrschen. Ansonsten gibt es das bei den Damen ja nicht so oft wie bei den Herren. Ist auch ein unangenehmes Matchup für Sabalenka. Also nicht so, dass das jetzt eine Angstgegnerin wäre. Sabalenka führt das Head-to-Head auch mit 8:6, aber von den letzten 10 Duellen hat Rybakina 6 gewonnen. Und ist aber auch so, die letzten 9 Duelle gingen immer abwechselnd an eine der beiden. Also Gesetz der Serie ist nächstes Mal wieder Sabalenka dran. Also das schon mal als Geheimtipp meinerseits. Aber es ist halt für Sabalenka ein bisschen unangenehm, dass ihr Rybakina wirklich teils ja den Schläger aus der Hand nimmt. Sie ist abhängig von jemand anderes. Jetzt nicht so krass, wie vielleicht eine Paolini von ihr abhängig ist, andersrum. Aber gerade beim Aufschlag Rybakinas kann sie schon wenig ausrichten, wenn die gut serviert. Klar, beim eigenen kann Sabalenka diktieren, aber sie kann nicht so viel bestimmen wie sonst oft in Matchups. Und Rybakina, du hast es angesprochen, hat überragend serviert die ganze Woche, weil sie ist jemand, der hat auch gern Probleme mit ihrer Quote ersten Aufschläge. Also wenn man sich dann mal die Wochen davor anschaut, in Japan hatte sie ein Match, da hat sie knapp 40% erster reingebracht, beim anderen waren es, glaube ich, knapp gerade so über 50. Auch sonst waren es oft so, ja, zwischen 50 und 60 öfter. Und diesmal hat sie die ganze Woche zwischen 60% und 70% erste Aufschläge reingebracht. Das klingt jetzt nicht wahnsinnig viel, aber das macht den Unterschied, wenn du so servierst wie Rybakina. Sie hat Sabalenka da wirklich dominiert. Ist ja nicht ein Break gelungen im ganzen Match. Rybakina hat 13 Asse geschlagen in einem Zweisatzmatch. Das ist bei den Damen schon viel und hat auch wirklich viele Ballwechsel dahinter dominiert. 36 Winner geschlagen, das war das Dreifache von Sabalenka. Also die ist nur auf 12 gekommen, das ist schon krass, der Unterschied. Und deswegen geht der Sieg völlig in Ordnung. Zweiter Satz war natürlich eng, Sabalenka hatte 2 Satzbälle. Aber wenn du dann den Tiebreak mit 7-0 gewinnst wie Rybakina, dann gibt es, glaube ich, da keine Fragen mehr. Also das war sehr beeindruckend und dominant. Und sie war die beste Spielerin der Woche.
Ja, sehr gut zusammengefasst. Und das ist ein guter Zeitpunkt, wo wir jetzt einmal unsere Schnellfeuerrunde starten können. Du sollst mal so ein bisschen, also ich werfe dir gleich die großen Namen hin und du sollst mal so ein bisschen über Erkenntnisse sprechen. Bei Rybakina hast du es ja gerade schon so ein bisschen gemacht und vielleicht auch so ein wenig über den Ausblick sprechen, also was du von ihr oder von der jeweiligen Spielerin dann so erwartest. Du kannst es ja versuchen, einigermaßen kurz zu fassen, damit wir da, sonst ist es keine Schnellfeuerrunde, aber wir probieren es einfach mal. Wir starten mit Rybakina, auf geht's.
Ja, also ich glaube schon bei Rybakina wird mir das schwer fallen, beim Rest kriege ich es hoffentlich besser hin, aber ich versuch's. Ich finde, bei ihr muss man sich wenig Sorgen machen, was die Qualität ihrer Schläge angeht. Also für mich, wenn du das Peak-Level nimmst, dann kann Rybakina wahrscheinlich jede schlagen. Also wenn wir von jeder das Peak-Level nehmen, glaube ich, dass Rybakina am Ende als Siegerin hervorgeht, vielleicht nicht bei den French Open, aber ansonsten wirklich, die ist kaum spielbar, wenn sie ihr Top-Niveau erreicht. Da hat sie wenig Grenzen. Asse ist ihre Trademark, das, was bei ihr raussticht natürlich. Sie hat über 500 in dem Jahr geschlagen, aber auch ihre Grundlinien, das ist wirklich, ihre Grundlinienschläge sind wirklich sehr, sehr gut und das sieht wirklich so leicht aus bei ihr, also anders als bei Sabalenka, wo man merkt, wie viel Power da drin steckt und sie kann das wirklich ganz leicht generieren. Also das Level für weitere Grand Slam-Erfolge ist definitiv da. Trotzdem würde man jetzt Xi, Sabalenka, Świątek und Goff zur Wahl stellen, dass eine keinen Grand Slam 2026 gewinnt, dann würde ich immer noch auf Xi tippen, weil Goff es halt irgendwie doch immer schafft und ja, die Finals waren jetzt sehr konstant mit ihrem Aufschlag, aber das will ich halt erst sehen, wo jetzt nicht Indoor-Bedingungen herrschen, ob sie das wirklich konstant hinkriegt, so gut zu servieren. In dem Jahr hat sie es halt bei dem Grand Slam nicht einmal über das Achtelfinale hinaus geschafft, was bei ihrem Potenzial schon enttäuschend ist. Und dann der letzte Punkt noch, das Theater um ihren Coach Stefano Vukov. Das hat natürlich in dem Jahr auch bestimmt und sie sich ja auch beeinflusst. Goran Ivanišević hat dann auch entnervt hingeworfen, weil der Vukov trotz Sperre hinter den Kulissen ja immer noch die Fäden zog und Ivanišević wenig Lust hatte, da die Marionette zu spielen. Seit August ist Vukov-Sperre aufgehoben, keine Frage. Seitdem läuft es bei Rybakina auch wieder besser. Und sie hat ja mit ihm auch 2022 Wimbledon gewonnen. Trotzdem, die Frage ist das ein dauerhafter Zustand? Oder, wenn man halt den Athletic-Berichten und so glaubt, fällt das wieder irgendwann in alte Muster, wo er sie dann schlecht redet und sagt, sie ist nichts ohne ihn. Und es gibt dann wieder so seltsame Turnieraufgaben. Deswegen würde ich da noch ein bisschen abwarten, aber das mal mein Take zu Rybakina.
Bitte kürzer werden.
Ja,
nein, versprochen. Ist schon gut. Steckt ja wirklich auch einiges drin. Also Schnellfeuerrunde ja, aber du sollst deine Argumente natürlich hier schon bringen. Machen wir weiter mit Arina Sabalenka. Ich habe gerade mal geguckt, ungefähr 2500 Weltranglistenpunkte vor Iga Świątek. Also Sabalenka auf der 1 in der Welt, Świątek auf der 2. Was sagst du zu Sabalenka?
Eindeutig konstanteste Spielerin in dem Jahr, sogar mit recht überraschendem Abstand, völlig zu Recht die Nummer 1. Dennoch muss man sagen, dass die US Open ihr Jahr gerettet haben. Also das wäre sonst vielleicht das bitterste Jahr einer Nummer 1 jemals geworden, weil bei den 6 großen Turnieren des Jahres, den 4 Grand Slams, den WTA Finals und Indian Wells, hat Sabalenka in Wimbledon dieses dramatische Halbfinale gegen Anisimova verloren und sonst war sie immer im Endspiel. Und hat aber nur die US Open gewonnen, was unter den Umständen schon bitter ist. Also es war ein super Jahr, aber wir hatten jetzt vorher den Halbfinalfluch bei ihr mal. Das hat sich jetzt entwickelt zu einem Finalfluch, zu einem kleinen. Deswegen müssen wir das schon beobachten. Für mich wirkt es manchmal so, als steigert sie sich da zu sehr rein und tut sich den Match dann auch manchmal schwer zu akzeptieren, dass ihre Gegnerin auch stark spielt und sie eventuell verlieren kann. Das hat ein bisschen ihrem Verhalten nach Matchende gegen Keys, aber besonders gegen Goff natürlich gezeigt. Und jetzt gegen Rybakina gibt es auch Aufnahmen, wo Leute, die ihrer Sprache mächtig sind, sagen, dass sie gesagt hat, einmal im Jahr sprießt sogar der Stock. Das ist wohl ein russisches Sprichwort und bedeutet so ein bisschen, dass Rybakina dieses Level halt einmal im Jahr spielt und dann ausgerechnet gegen sie. Das ist das Einzige, was man so ein bisschen bemängeln kann. Ihre Weiterentwicklung in dem Jahr aber ist sehr positiv. Mehr Variabilität im Spiel, Stops. Also man muss sich um sie, glaube ich, wenig Sorgen machen. Ich hoffe, das war jetzt kurz genug.
Das war kurz genug und ich gebe dir völlig recht. Ich glaube, die ist schon ziemlich gefestigt auch in dem ganzen Auftreten. Das denke ich schon. Wir machen weiter mit der Nummer 2 der Welt, Iga Świątek, die ja, wenn wir so das letzte Jahr so insgesamt mal sehen, schon auch ja, mit Problemen zu tun hatte auf jeden Fall, sich dann aber auch wieder ganz gut stabilisiert hat. Was sagst du zu der?
Ja, wenn ich eine Headline für ihr Jahr finden müsste, wäre das, alles steht Kopf. Also es lief ja alles anders, als man bei ihr normal erwartet. Sandplatzsaison für ihre Verhältnisse war überhaupt nichts. Sie hat nicht einmal ein Finale erreicht da. Ausgerechnet auf Rasen in Wimbledon, wo man sonst bisher ihr wenig gelungen ist, marschiert sie ins Endspiel und gewinnt das auch noch 6-0, 6-0. Also wer hätte das getippt? Und war sie oft die klar beste Spielerin oder die Matchups gegen ihre großen Konkurrentinnen oft gewonnen hat, mit Ausnahme von Rybakina. Gegen Rybakina hat sie in dem Jahr eine 4-1-Bilanz, hat sie jetzt nur bei den Finals verloren. Gegen die anderen Top-6-Spielerinnen, Sabalenka, Goff, Anisimova, Pegula, hat sie in dem Jahr alles eine negative Bilanz. Das ist schon außergewöhnlich. Dann eine Statistik bleibt ihr treu. Sie ist weiterhin die Begel-Bretzti-Queen. Also sie verteilt die meisten 6-0, 6-1. Aber auch hier wieder außergewöhnlich. Sie kassiert die auch mehr als jede andere Top-10-Spielerin. In dem Jahr hat sie 13 Sätze 0-6 oder 1-6 verloren. Das ist echt viel. Weil auf der ganzen WTA-Tour haben nur Uchijima und Bronzetti mit 17 und 14 Mal noch häufiger den Satz so hoch verloren. Also bei ihr stand in der Saison echt alles Kopf, finde ich. Ihr Wimbledon-Sieg hat das natürlich gerettet größtenteils, aber da bin ich schon gespannt, wie das im nächsten Jahr weitergeht. Ein wichtiger Punkt, sicher ihr Aufschlag dann, der war teils enorm angreifbar. Zwischendurch gab es Besserungen, aber bei den WTA-Finals war sie da auch wieder enorm anfällig, gerade hinter dem zweiten.
Dann machen wir weiter, um in der Chronologie zu bleiben, mit Coco Gauff, aktuelle Nummer 3 der Welt. Die hat 500 Punkte ungefähr mehr in der Weltrangliste als Amanda Anisimova. Coco Gauff bin ich auch mal gespannt, was du sagst, weil da ist ja nun auch vieles am Bröckeln gewesen und vielleicht nochmal einen Experten mit reingeholt und versucht, Dinge zu stabilisieren und so weiter und so fort. Und ich habe hier die Weltrangliste gerade offen, deswegen weiß ich das auch mit den Punkten. Immer noch diese 21 Jahre da zu sehen, ne? Das finde ich immer so, dass man immer so denkt, ja, Coco Gauff, ne, ist eine ganz erfahrene Spielerin, die ist 21, ja.
Ja, nee, klar, ist schon gefühlt ewig dabei, aber ja, waren die Finals auch ein bisschen Zusammenfassung ihrer Saison. Also Match gegen Pegula war abenteuerlich, 17 Doppelfehler, also das habe ich gesehen, das war wirklich, bei YouTube gibt es da sogar eine Zusammenfassung von ihrem Ausschlagspiel bei 6-5, als sie zum Satzgewinn aufschlug. Da waren 6 der schlechtesten Aufschläge in Folge, die ich seit langem gesehen habe. Wirklich, die sind entweder die Netzwurzel oder mindestens 3 Meter ins Ausgeflogen, sie ist da umgekippt beim Aufschlag. Also hat ja jetzt Biomechanik-Guru Gavin McMillan im Team. Bisher hält sich die Entwicklung in Grenzen, fällt doch immer wieder ein altes Muster zurück und dann gibt es aber auch wieder Matches, wo es sehr gut läuft. Aber das hatte sie früher halt auch schon so. Also es ist auch so krass, weil der Aufschlag eigentlich echt gut ist. Also auch gegen Pegula hat sie zwischendurch 2 Asse mit knapp 200 km/h eingestreut und dann wieder 3 Aufschläge, wo du dachtest, die lernt heute den Aufschlag neu. Also die Hoffnung wird sicher sein, die wird hart daran arbeiten. In der Offseason bin ich sicher, dass ihr das jetzt hilft, diese Pause. Aber das dachten wir halt vor der letzten Offseason auch schon. Also ich hüte mich diesmal jetzt, glaube ich, sie nächstes Jahr wieder zu Nummer 1 zu tippen. Vielleicht hilft ihr das und sie wird's dann. Aber ja, man muss trotzdem bei aller Negativpunkte auch wirklich herausheben, dass sie halt trotz dieser 2 großen Baustellen neben dem Aufschlag auch noch diese wackelige Vorhand trotzdem konstant in den Top 3 ist, trotzdem jedes Jahr einen Grand Slam gewinnt. Das zeigt halt, was sie sonst für herausragende Qualitäten im Spiel hat. Die Beinarbeit, Athletik, die Rückhand und auch mental, wenn wir jetzt mal den Aufschlag ausklammern, ist sie eine der stärksten.
Und dann machen wir den Abschluss mit Amanda Anisimova, die, finde ich, ganz viel Erfrischung reingebracht hat in diesem Jahr mit ihren tollen Leistungen, auch wenn es zwischendurch in Wimbledon ja bittere Tränen gab und so weiter. Aber das war einfach eine, die wir natürlich kannten, aber die ja das Ganze noch mal so ein bisschen aufgemischt hat in diesem Jahr, würde ich sagen.
Ja, sie muss es jetzt eigentlich wirklich nur noch in großen Endspielen noch beweisen, aber sie hat das Spiel, ich sehe es ein bisschen anders als bei Paulini im vergangenen Jahr, wo ich schon das Gefühl hatte, okay, die ist halt ein bisschen abhängig auch von den anderen. Anisimovas Rückhand ist die beste der Welt, die Vorhand ist auch besser geworden in dem Jahr, Aufschlag hat immer noch Luft nach oben und in Sachen Beweglichkeit geht, glaube ich, auch noch mehr. Aber auch da hat sie sich verbessert. Hat halt aktuell noch ein bisschen zu viele Schwankungen im Spiel. Von den letzten 8 Matches waren jetzt 6 Dreisatzpartien. Also das ist fast schon Pegula-Level. Also ja, das ist das Problem. So ein bisschen, ja, sie ist fitter geworden, aber sie ist noch nicht da, dass sie das alles wegstecken kann. Ihr geht da öfter am Ende von Turnieren die Energie aus nach diesen Dreisatzschlachten. Das haben wir in Wimbledon gesehen im Finale, das haben wir bei den US Open im Finale gesehen und das haben wir auch jetzt im 3. Satz gegen Sabalenka gesehen bei den Finals, da sie ja auch ein bisschen die Kraft gefehlt hat. Daran muss sie noch arbeiten, entweder konstanter oder noch fitter werden. Aber ja, es war natürlich ein überragendes Jahr und ich denke wirklich auch, dass das gut für das Tennis ist, weil man sich ihr Spiel, glaube ich, echt gut angucken kann.
Denke ich auch. Und das war's dann mit unserer Schnellfeuerrunde. Fand ich ganz gut. Geht vielleicht noch schneller, aber du hast auch immer richtig viele gute Sachen damit drin. Also das geht, glaube ich, schon so in Ordnung.
Ich habe mich nach Rybakina gesteigert.
Das auf jeden Fall, ja. Aber zu der hattest du ja auch viele Dinge zu sagen. Wir bleiben bei den Damen, wechseln aber einmal das Thema. Billie Jean King Cup. Deutschland kämpft jetzt ja in wenigen Tagen um den Klassenerhalt. Das ist ja so ein Format, was in mehreren Dreiergruppen gespielt wird. Das deutsche Team ist da in Gruppe F zusammen mit Belgien und der Türkei. Das Ganze wird in Ismaning ausgetragen. Du bist ja sogar da auch schon jetzt gewesen, um mit Eva Lüst zu sprechen. Deine Einschätzung zu dieser Gruppe? Ich meine, es ist so, das muss man vielleicht noch mit reingeben, nur der Gruppenerste hält dann sozusagen die Klasse. Für die anderen beiden sieht es dann nicht so gut aus.
Ja, kleine Korrektur. Ich war noch nicht in Ismaning, sondern im Hotel der Deutschen. Ah. Da haben wir nämlich mit Eva Lüst, hat sich kurzfristig geändert. Aber ja, ab morgen bin ich dann in Ismaning auch, wenn die Pressekonferenzen sind. Genau, ja, Einschätzung, also Tatjana Maria fällt ja kurzfristig aus, deswegen besteht ja die Aufstellung jetzt aus Eva Lüss, Laura Siegemund, Ella Seidel, Annalena Friedsam und eben der nachnominierten Julie Niemeyer. Genau, also ich sehe uns schon als Favorit. Türkei hat keine Top-100-Spielerin aktuell, bei Belgien fehlt Elise Mertens. Dumme Phrase, ich weiß, aber es gilt trotzdem hier, man darf keinen unterschätzen. Wir sind jetzt auch nicht auf dem Niveau, dass wir sowas dann sagen, okay, gewinnen wir auf jeden Fall locker. Ich bin schon gespannt auf die Belgierin Jeline van Dromme, muss ich sagen. Die ist 17, hat die US Open gewonnen. Ich halte von der wirklich einiges. Und wenn alles wie geplant läuft, dann kann ich die morgen sogar in einem Interview sprechen. Ist jetzt eher schriftlich geplant, aber dann kann ich gegebenenfalls auch mal in den nächsten Folgen was draus erzählen. Mhm. Interview mit Eva Lüss ist für den Podcast auf jeden Fall. Da werdet ihr dann entweder nächste Woche oder eher Anfang Dezember vielleicht das auch in kompletter Länge hören. Wir hatten so eine knappe Viertelstunde Zeit, um über alle möglichen Themen zu sprechen. Ja, also ich fand es sehr interessant. Ich hoffe, ihr dann auch. Eine Frage gibt es aus Aktualitätsgründen aber schon direkt. Und da habe ich sie gefragt, wie sie denn mit so ihrer Rolle als deutsche Nummer 1 jetzt hier umgeht.
Also ich freue mich natürlich wieder dabei zu sein. Das sind die schönen Wochen des Jahres auf jeden Fall, weil wir uns im Team auch so gut verstehen. Ich glaube, es ist für mich natürlich ein besonderes Gefühl, hier als deutsche Nummer 1 zu sein. Das Gute ist, dass wir im Team tatsächlich nie eine richtige Leaderrolle hatten, sondern alle wirklich da gleich also die gleiche Position haben. Natürlich muss man auch sagen, dass eine Laura Siegemund und eine Tatjana Maria viel Erfahrung mitbringt und da kann man da auch auf jeden Fall sich eine Scheibe davon abschneiden. Aber jetzt auch, wie schon gesagt, dieses Mal einfach als Nummer 1 im Team dazustehen vom Ranking her, ist natürlich ein schönes Gefühl, aber wir sind alle gut drauf, wir verstehen uns alle und ich glaube, das wird eine richtig coole Woche.
Ja, das hoffen wir natürlich auch, dass das eine coole Woche wird. Und jetzt kommen wir noch zu dem Thema, was wir am Anfang schon einmal kurz geteased haben. Sophie und du, ihr hattet es auch schon angekündigt. Ihr habt mit Torben Belz auch gesprochen. Da werden wir gleich auch noch mal reinhören. Möchtest du das vorher noch so ein bisschen einrahmen?
Ja, genau, das ist recht spontan entstanden, aber hat uns, als wir Eva Bennemann und Sonja Senikova gesprochen haben, ja, in Anführungszeichen heiß gemacht drauf, dass wir den beiden möglichst fiese Fragen stellen. Alles in Spaß und mit Augenzwinkern natürlich. Das Interview mit denen, Jamie McKenzie und vielen jungen Talenten mehr oder auch anderen Spielern, könnt ihr dann in der vergangenen Folge auch noch nachhören, falls ihr es noch nicht habt. Jedenfalls dachten wir, dann fragen wir ihn doch auch mal, ob er selbst für fiese Fragen bereit ist. Das war er zum Glück, auch wenn er sich extra dann um nette Fragen gebeten hat. Wir haben versucht, eine Mischung aus beiden zu finden, aber ja, hört es euch einfach mal selbst an. Viel Spaß.
Ja, hallo Torben, danke für deine Zeit. Das Tennisjahr 2025 neigt sich jetzt langsam dem Ende entgegen. Klar gibt es immer noch ein paar Highlights. Trotzdem, wie fällt denn dein Fazit so als im ersten Jahr als Chef-Bundestrainer der Damen aus?
Ja, das ist eine sehr gute Frage natürlich. Also das erste Jahr für mich als Cheftrainer war natürlich für mich sehr interessant, weil es eine ganz neue Aufgabe ist, ein ganz neuer Job ist. Vorher habe ich eigentlich nur eine 1-zu-1-Betreuung gemacht, über die letzten fast 20 Jahre schon, muss ich sagen. Aber wie gesagt, aber das war auch eine tolle Zeit. Aber jetzt freue ich mich auf den neuen Job, bin auch richtig happy mit dem neuen Job, muss ich sagen. Und jetzt das Fazit auch von dem Jahr. Für mich ging es erstmal darum, alle kennenzulernen, alle Spielerinnen. Das hat, glaube ich, ganz gut funktioniert. Ja, ich habe alle kennengelernt und muss sagen, wir haben super Talent und super Spielerinnen in Deutschland. Und es war auch, jetzt, wenn wir das Fazit ziehen, auch ein sehr erfolgreiches Jahr. Ja, mit gerade unseren Top-Leuten, jetzt wieder die Eva Lüss, die auch noch, die stand ja 130 Anfang oder Ende letzten Jahres und hat dann durch den Supersprung in Australien und auch jetzt das ganze Jahr echt toll gespielt. Ist sogar in den Top 50 schon gerutscht, also natürlich super für uns. Die Ella Seidel hatte lange auch zu kämpfen mit dieser magischen Grenze Top 100, hat es jetzt auch geschafft. Ja, die steht jetzt um die 88, 90, glaube ich. Deswegen und dann auch natürlich auch unsere Youngster, ja, die auch auf den etwas kleineren Turnieren, sage ich mal, ja, mit Sonja Zinjakova, Eva Bennemann, ja, die haben auch Grand Slam gewonnen, auch French Open Paris gewonnen bei den Juniors im Doppel. Das war natürlich, ich glaube, durchaus ein sehr erfolgreiches und tolles Jahr für mich auch.
Du hast schon viele Namen genannt, auf die wir auch noch eingehen wollen. Lass uns mal mit dem Nachwuchs so starten, so ein bisschen, weil es gab ja in den letzten Jahren schon ein bisschen Sorge, so, okay, da fehlt uns ein bisschen, da kommt nicht so viel nach, da war diese Lücke entstanden, wo wir so ja, eine kleine Dürreperiode hatten. Jetzt sieht es, wie du sagst, schon wieder sehr gut aus. Du hast Eva Bennemann, Sonja Senikova, Julia Stusek, da gibt es ja wirklich unzählige Beispiele genannt. Ja, gerade auch, dass jetzt dieser größere Pool an Talenten da ist. Wie zuversichtlich macht das, weil das erhöht ja auch die Wahrscheinlichkeiten, auch die gegenseitige Vergleichbarkeit, Konkurrenz im eigenen Land, es hilft ja auch, glaube ich, damit die da Richtung Weltspitze auch durchstarten können. Ja.
Ich hatte ja gehofft, dass die schweren Fragen an die Spielerin gehen, nicht an den Trainer, haben wir ja vorher besprochen, aber jetzt kommen die schweren Fragen doch zu mir, ja? Nein, auf jeden Fall. Ja, ich finde auf jeden Fall, wir haben in Deutschland super Talente. Ich will da keine einzelnen Namen nennen, sondern ich würde sagen, wir haben da wirklich in der Breite super Talente und das haben wir auch schon aus der Vergangenheit, haben wir es auch gemerkt, dass so eine Konkurrenz ja auch pushen kann. Das war ja bei Angie Kerber, Andrea Petkovic, Julia Görges, Mona Bartelt auch zur Zeit. Da hatten wir auch wirklich ja 3, 4 und Tatjana Maria und Laura, die immer noch spielen. Ne? Das war wirklich so eine Gruppe, ja, Sabine, genau, die einfach eine Gruppe, die sich dann gegenseitig befruchtet hat, sag ich mal. Und da wollte jede besser sein als die andere. Ja? Und dann hat man immer versucht, halt da auch gut zu spielen. Und ich glaube, das hat denen geholfen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass auch für unsere jungen Leute, wenn wir dann einen Pool haben von vielen Spielerinnen, die sich gegenseitig auch dann durch Trainingseinheiten oder auch dann auf den Turnieren sich auch treffen und dann auch besser sein wollen als die anderen natürlich, ist ja im Tennis so. Ich glaube, dass das auf jeden Fall sehr positiv sein kann und ich glaube, dass das auf jeden Fall auch jetzt für die Zukunft und auch gerade jetzt für die nächsten Jahre, das kann sehr, sehr gut sein für uns.
Jetzt hast du den Einzug von Eva Liss in die Top 50 eben schon angesprochen, die hat ja oder zieht ja durchaus auch international gesehen sehr viel Aufmerksamkeit auch auf sich. Was würdest du sagen, wie wichtig ist sie natürlich als Spielerin für das deutsche Damentennis, aber eben auch einfach als Persönlichkeit und quasi als Gesicht des deutschen Tennis?
Ich kenne Eva ja auch schon etwas länger. Kommt aus Hamburg hier und ich komme auch aus Hamburg. Ja, das kenne ich schon etwas länger und ich finde wirklich toll, was sie dieses Jahr geschafft hat. Ja, und ich finde auch, natürlich sportlich ist das natürlich eine super Leistung, Top 50, aber ich glaube auch menschlich und auch wie sie auf Social Media unterwegs ist. Es ist ja auch sehr offen, ja, und es ist auch toll, was sie da macht. Also ich finde auch schon, es ist eine sehr wichtige Spielerin für uns natürlich. Noch sehr jung, jetzt gerade ganz frisch, jetzt in die Top 50 gekommen. Also da erhoffen wir uns noch viel natürlich und hoffen, dass sie so weitermacht. Aber ich glaube, sie macht das auch gerade im Training mit der Familie, macht sie sehr gut, ist sie sehr gut aufgehoben, ne, mit dem Papa als Trainer, mit dem Wladimir. Das funktioniert sehr gut und ja, ich hoffe, dass sie weiter so geht wie auch dieses Jahr.
Vielleicht auch noch ein schnelles Wort zu Ella Seidel, die du auch schon angesprochen hast, die unter anderem auch Emma Navarro geschlagen hat, ein paar gute Ergebnisse hatte. Würdest du sagen, da hat irgendwas Klick gemacht oder ist das einfach diese konstante Entwicklung, die sie hingelegt hat, dass sich das jetzt auch wirklich ausgezahlt hat in diesem Jahr?
Nee, auf jeden Fall. Ich habe sie ja gesehen in Australien, wo es noch nicht so Klick gemacht hat. da hat sie ja noch nicht so stark gespielt, aber das war natürlich toll zu sehen, wie sie sich einfach entwickelt hat. Ja, das heißt, Australien noch nicht so stark, glaube ich, aber dann in Paris war sie schon Quali-Finale, wo sie Matchbälle hatte im Quali-Finale und dann verloren hat, dann Wimbledon dramatisch umgeknickt im Hauptfeld. Das heißt, es war wirklich immer so ein Progress, aber immer nach vorne. Ja, das heißt, sie hat sich immer besser weiterentwickelt. Und ich glaube auch, dass sie gerade in unserem Bundesstützpunkt in Oberhaching super aufgehoben ist. Mit dem Trainer Lars Übel, das funktioniert auch sehr, sehr gut. Ja, das heißt, sie harmonieren sehr gut zusammen. Ja, und einfach, ich glaube auch, dass da auch noch, gerade jetzt im nächsten Jahr, noch viel drin ist. Ja, alles Step by Step natürlich, aber ich glaube, sie hat ein gutes Umfeld, glaube ich, und fühlt sich auch ganz wohl und spielt super Tennis. Ja.
Ja, jetzt haben wir natürlich viel Positives angesprochen. Es gibt aber natürlich auch als Spielerin, bei denen es jetzt nicht ganz so gut gelaufen ist in dem Jahr, Nummer, Jule Niemeyer, gehören solche Rückschläge einfach dazu oder macht dir das ein bisschen Sorgen gerade auf dem Weg nach oben? Wie siehst du das generell, aber auch auf die zwei vielleicht bezogen?
Nee, klar, natürlich haben sich die beiden jetzt gerade, wo du sie ansprichst, auch haben sie natürlich erhofft, besser zu spielen. Und ich glaube auch, dass sie aber auch jetzt, dadurch, dass jetzt die Jule Niemeyer auch in Oberhaching trainiert, hat sie jetzt auch angefangen, jetzt seit ein paar Wochen, auch das Umfeld ein bisschen umgestellt hat. Ja, ich glaube, dass sie da auch jetzt auf einem guten Weg ist, wieder einfach den Step nach vorne zu kriegen. Ja, genauso bei Noma, ja, die hat sich auch neu aufgestellt im Training und die beiden sind gute Spielerinnen. Ja, das heißt, das kann bei denen auch ganz schnell wieder nach vorne gehen. Ja, natürlich sind sie jetzt ein wenig gefallen oder beziehungsweise ein bisschen stagnierend bei der Noma, ja, aber ich glaube, dass das genauso schnell auch wieder nach vorne gehen kann. Und daran sind wir auch dran am Arbeiten und hoffen, dass das schnell geht.
Jetzt stehen im November noch die Billie Jean King Playoffs an, wo es ja darum geht, die Klasse zu halten. Wie wichtig ist das auch fürs deutsche Tennis, dass wirklich das nicht das Worst-Case-Szenario eintritt?
Genau. Auf jeden Fall ein sehr interessantes Wochenende oder Woche sogar wird das im November für uns und natürlich sehr, sehr wichtig. Ja, natürlich will man da gewinnen und ich glaube, keine leichten Spiele gegen die Türkei und gegen Belgien. Ja, das ist auf keinen Fall einfach, aber ich glaube, wir haben ein tolles Team und ich glaube auch, dass in dem Team viel drinsteckt und dass sie das schaffen können. Ich glaube, es ist gut gespickt mit erfahrenen Spielern und auch mit Top-Spielern, auch mit Ella Seidel, einer jungen Spielerin. Ich glaube, es ist ein super Team. Der Rainer Schüttler macht das auch sehr gut mit dem Team. Ich glaube, dass wir da gut aufgestellt sind und dass wir es schaffen im November.
Angelique Herber ist ja seit diesem Jahr auch als Beraterin für den DTB tätig und eben auch vor allem auch für die jungen Spielerinnen, so eine Ansprechpartnerin, sage ich mal. Was kann sich denn der Nachwuchs von ihr besonders abgucken? Du kennst sie logischerweise durch eure gemeinsame Zeit ja sehr gut und kannst das gut beurteilen.
Ja, ein bisschen kenne ich Angie. Ein bisschen kenne ich Angie natürlich. Sie hat ja dieses Jahr erst noch mal ein paar andere, keine Schwierigkeit, aber sie hatte ja erstmal ihre Geburt ihres Sohnes. Das war auch ein wichtiger Termin für Familie Angie. Nein, aber das hat sie, glaube ich, auch schon gut gemeistert. Hat sie geschafft. Und ist, glaube ich, kein leichter Kampf, glaube ich. Das hat sie geschafft und ist, glaube ich, auch super happy mit den beiden Kindern jetzt und mit dem Mann, mit der Family. Und ich freue mich natürlich auch, dass sie einsteigen will beim DTB und auch bisher mithelfen möchte. Und ich glaube auch, das wird wahrscheinlich jetzt Ende des Jahres auch schon irgendwie losgehen, hoffe ich auch. Aber die kam auf jeden Fall auch zur Frage, kann natürlich unseren jungen Spielerinnen viel mitgeben. Ja, sie hat schon alles erlebt. Ja, sie weiß, was dazugehört, um jetzt die Nummer 1 zu werden oder um Top 30 zu werden, was wir eben gesprochen haben. Ja, das heißt, sie hat das schon alles erlebt, ja, und sie kann da bestimmt mit ihrer Erfahrung bestimmt viel weitergeben. Und ich denke auch, dass unsere jungen Spielerinnen das gerne hören und auf jeden Fall auch viel aufsaugen können. Und hoffe, dass das bald losgeht.
Was würdest du denn sagen, ist so der größte Unterschied zwischen dieser Generation rund um Angelique Herber und eben jetzt aber auch der Nachwuchsgeneration, mit der du ja jetzt auch gerade viel zu tun hast? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, da sieht man schon deutliche Unterschiede in der Arbeit zum Beispiel?
No, ich glaube, es ist kein riesen Unterschied, weil du musst, wenn du Tennisprofi bist und die ambitionierten Ziele hast, wie Top 30 oder im Grand Slam gut spielen oder überhaupt teilnehmen am Grand Slam Turnier, dann musst du schon sehr, sehr hart trainieren. Ja, das war früher so bei der Generation von Angie und das ist jetzt genau noch so. Das heißt, da gibt es keine Abkürzung, sage ich mal. Ja, es gibt keine Shortcuts, glaube ich da, sondern du musst da wirklich, du musst trainieren und du musst arbeiten. Und wenn du das machst, hast du aber auch gute Chancen, ja, das zu schaffen. Und ich denke mal auch, da sind wir auf dem richtigen Weg.
Komm auch langsam zum Ende, vielleicht zum Abschluss ganz kurz auch nochmal ein, zwei Fragen zu deiner Arbeit gerade für den DTB. Das können sich manche vielleicht gar nicht so richtig vorstellen, wie eigentlich dein Alltag so aussieht. Kannst du das sagen? Also klar, du bist viel auf Turnieren unterwegs, so wie jetzt auch gerade hier in Hamburg, sieht man ja. Aber ja, wie sieht sonst so dein Alltag und deine Tätigkeiten aus?
Ja, genau, also bei mir, mein Trainerprofil jetzt hat sich natürlich geändert, dass ich nicht mehr jeden Tag am Platz bin, sondern auch viel drumherum mache, um die Orga so ein bisschen mit den Teams spreche, auch von den Spielerinnen. Ich fahre zu den großen deutschen Turnieren, da bin ich auch live vor Ort, um zu gucken, was unsere Spielerinnen hier so treiben. Jetzt auch gerade in Hamburg hier vor Ort, ja, hier mit Sport 1 in Hamburg, was auch toll. Besser geht nicht. Nein, hier mit Sport 1 in Hamburg unterwegs, ist auch für mich natürlich ein Heimspiel, ich komme auch aus Hamburg. Deswegen ist das natürlich auch gerade toll hier für unsere jungen Spielerinnen, dass sie jetzt vor Ort zu Hause auch bei so einem großen ITF-Turnier, 75.000er, hier Punkte sammeln können und Erfahrung sammeln können, auch für unsere jungen Spielerinnen. Das ist natürlich erstmal eine super Geschichte. Was war noch die Frage?
Einfach nur wie dein Alltag so.
Genau, mein Alltag. Und sonst ist es bei mir, ja, ich mache die großen Turniere, bei den Grand Slam Turnieren bin ich dabei. Das heißt, bei allen vier Grand Slam Turnieren bin ich direkt vor Ort und betreue da unsere Spielerinnen zusammen mit deren Teams. Dann bin ich bei den großen deutschen Turnieren dabei, mache Lehrgänge in Deutschland, fahre teilweise zu Trainingssessions und bin da beim Training dabei und versuche so einfach unseren Spielerinnen auch so ein bisschen Input zu geben, dass es dann einfach mit der Leistung nach vorne geht.
Dietloff von Armin, dein Chef, hat uns im Interview vor ein paar Wochen auch mal erzählt, weil wir gefragt haben, auch zu dir, und dass die Spielerin, vor allem kriegt das Feedback von denen und die sind alle sehr positiv und schwärmen von dir. Auch er ist sehr zufrieden, glücklicherweise. Die Frage ist jetzt für uns, was möchtest du denn jetzt noch bewirken? Du hast ein bisschen natürlich über Ranking gesprochen, aber vielleicht auch darüber hinaus, gerade auch Turnierlandschaft in Deutschland oder so, alles Mögliche, was jetzt vielleicht abseits von reinem Ranking ist. Ja.
Das freut mich sehr, dass der Chef und die Spielerin es gut finden nach einem Jahr, finde ich schon mal gut. Nein, ich hoffe, das bleibt auch so, natürlich. Und ich hoffe wieder, dass unsere Arbeit im DTB auch so weitergeht, dass wir einfach so diesen Erfolg, den wir jetzt in diesem Jahr hatten, ja, mit unseren Jungspielerinnen und mit unseren erfahrenen Profis, dass das einfach so weitergeht. Und da möchte ich auch mein Zutun dazu beibringen, ja, und helfen, dass es weiter nach vorne geht auf jeden Fall. Das ist wichtig. Turnierlandschaft, glaube ich, sind wir auch jetzt schon gut aufgestellt. Ja, wir haben viele auch große Turniere, wie zum Beispiel jetzt hier in Hamburg das ITF 75er oder in Hechingen 75er. Das heißt, wir haben auch fast im Sommer super viele Turniere. Und ich glaube, dass das auch wichtig ist für unsere jungen Spielerinnen. Hoffe auch, dass das da so weitergeht, wie wir es jetzt haben oder sogar noch mehr. Ja, genau. Ich glaube, das ist so, glaube ich, wichtig auch jetzt, um jetzt den nächsten Step zu schaffen, damit wir wieder viele Spielerinnen in die Top 100 erstmal kriegen und dann hoffentlich auch in die Top 50 und Top 30.
Sehr schön. Vielen Dank.
So, das war unser Interview mit Chefbundestrainer im Bereich Damen Torben Belz. Ich kann aus eigener Erfahrung nur sagen, dass ich ihn bei den Turnieren immer sehr engagiert erlebe. Bei den French Open habe ich erzählt, wie er zwischen Courts sich hin und her gedreht hat, wenn deutsche Juniorinnen parallel gespielt haben. Also wir hoffen, ihr habt da so einen kleinen Einblick in den Status quo bei den deutschen Damen gekriegt. Es kommt da wirklich einiges nach. Für wie weit oben das reicht, das wird sich natürlich erst noch zeigen müssen. Aber erstmal heißt jetzt eh am Wochenende unbedingt dafür zu sorgen, dass Deutschland halt die Klasse hält.
Ja, ich muss auch sagen, ich bin auch überzeugt von Torben Belz, von seiner ganzen Art. Ich finde, der bringt ganz gut immer so die Energie rüber, so wenn man den mal so beobachtet oder auch in solchen Interviews und so. Ich glaube, der ist der richtige Mann an der richtigen Position, so kommt es mir zumindest vor. Ja. Stefan, das war doch gut und einigermaßen kurzweilig. Ich bin natürlich total gespannt, wenn ihr das jetzt hört, ist es vielleicht schon längst gelaufen, wie Alexander Zverev sich wirklich gegen Jannik Sinner dann geschlagen hat und was das für den weiteren Verlauf bedeutet. Darüber werden wir dann in der nächsten Woche sprechen. Also es gibt nächste Woche dann auch wieder eine Folge Crosscourt mit allen Erkenntnissen zu den ATP Finals. Mal gucken, wer am Ende ganz oben steht. Ansonsten kann ich nur noch sagen, ja, folgt uns gerne, schreibt uns Kommentare. Ich habe bei YouTube mal geguckt, ein Kommentar war da zu der letzten Folge. Das darf gerne noch ein bisschen mehr werden. Also da sind wir auch vertreten. Bei Spotify gibt es die Kommentarfunktion auch. Aber ich finde, und das habe ich ja letztes Mal auch schon gesagt, gerade auch so diesen Wechsel, den wir da zwischendurch anbieten können mit Sophie, irgendwie ist das eine ganz, ganz runde Geschichte, wenn ich mal wieder mit dem Kopf nur beim Tischtennis stecke, denn das wird immer wieder vorkommen. Stefan, vielen Dank. Wir hören uns nächste Woche wieder. Euch allen eine schöne Zeit und bis bald. Macht's gut.
Bis dann.